herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema mehr Quality Time im Familienalltag. Der Alltag mit Kindern ist stressig und sicher ertappst du dich immer wieder dabei, dass du ein ganz, ganz hohes Stresslevel hast. Und wir sprechen heute in der Podcast-Folge darüber, was wir tun können, um ja mehr Quality Time mit Kindern, ohne Kinder, mit dem Partner zu verbringen. Wie auch immer, es geht darum, wirklich Qualitätszeit zu verbringen in der Familie. Und ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast habe, die Caroline ist heute zu Gast. Caroline Habekost ist Vereinbarkeitsmentorin und führt erfolgreich das Online-Business Finde Dein Mama-Konzept. 2012 bekam sie zusammen mit ihrem Mann ihr erstes Kind und rutschte aus Versehen in das klassische Modell von Erwerbsarbeit und sie ist jetzt Hausfrau und Mutter. Genau, liebe Caroline, ich bin ganz gespannt, was du sonst noch von dir selber erzählen möchtest, bevor wir ins Gespräch starten.
Moin, ich freue mich, hier zu sein. Ich stelle mich gerne auch mal ein bisschen vor. Also bei mir geht es um mehr Zeit und To-Dos in den Griff zu bekommen. Inzwischen haben wir 3 Kinder. Wir haben vieles ausprobiert in den letzten Jahren. Und ich sage mal, ich kann dir jetzt sagen, was funktioniert und was nicht, weil ich habe alles ausprobiert. Ich bin so der Trial-and-Error-Typ.
So lernt es sich doch am leichtesten.
So lernt es, ne? Früh scheitern, dann kommst du schneller ans Ziel, weil du weißt, was nicht funktioniert. Und inzwischen leben wir in einer gleichberechtigten Elternschaft, teilen uns alles zu gleichen Teilen auf. Und ich habe heute mit 3 Kindern und Selbstständigkeit weniger To-Dos als damals mit 2 Kindern in Teilzeitanstellung. Und das ist genau das, was ich weitergebe an meine Community.
Oh, da freuen wir uns heute so drüber, dass du deine wertvollsten Tipps mit uns teilen möchtest. Du hast ja auch gerade ein Buch zu diesem wichtigen Thema geschrieben. Darüber werden wir später noch sprechen. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, denn ich bin mir sicher, da sind alle Tipps nochmal zusammengefasst drin. Caroline, was ich jetzt ganz, ganz spannend fände, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, für dich da einen anderen Weg einzuschlagen? Du hast ja gerade gesagt, Trial and Error, du hast viel ausprobiert, nur dann hast du ja irgendwann für dich dein Konzept gefunden. Vielleicht magst du mal erzählen, wie dein Weg dahin war.
Ja, also als ich 2012 unser erstes Kind bekommen habe, habe ich erst so gedacht, okay, ich bin jetzt erstmal Mutter und konzentriere mich auf das Kind und danach mache ich halt meinen Wiedereinstieg. Und dann war es aber schon nach wenigen Monaten so, dass ich irgendwie dachte, boah, mit so einem Kind ist doch irgendwie viel anstrengender und ich bin irgendwie körperlich überfordert und geistig unterfordert. Und ich habe relativ schnell meinen Beruf vermisst und war auch so ein bisschen geschockt und dachte so, naja, mein Gott, du kannst ja also dein ganzes Leben lang noch arbeiten. Jetzt, das Kind ist ja nur einmal klein. Ja. So, jetzt genieß das doch. Und die Wahrheit war aber, ich konnte es nicht so richtig genießen, weil ich halt 24/7 beschäftigt war. Man muss auch dazu sagen, unser erstes Kind war jetzt nicht so das Anfängerkind. Es hat sehr viel geweint. Wir haben sehr viel getragen. Also es war wirklich ein 24/7-Job. Und dann bin ich in ja so eine Frustration reingefallen und habe irgendwie gedacht, das kann ja nicht sein. Ich bin jetzt irgendwie 13 Jahre zur Schule gegangen. Ich habe 5 Jahre studiert. Ich hatte 2 Jahre Berufserfahrung und jetzt sitze ich zu Hause und bin unhappy sozusagen und ich will doch diese Zeit genießen. Das war so sehr mein Schmerz. Und dann haben wir halt einen Weg gefunden, wie kann ich eine bedürfnisorientierte Mutter sein und gleichzeitig auch meinen beruflichen Weg gehen, weil offensichtlich tat es mir ja nicht gut, nur Kind und Haushalt zu machen. Und das war so mein Riesenantreiber und ich war damals auch ein Stück weit naiv. Ich habe gedacht, naja, dann gehe ich halt in Teilzeit wieder zurück beim Arbeitgeber, das wird schon irgendwie klappen. Und dann war aber alles viel schwieriger und irgendwie waren die anderen nicht so optimistisch. Und ich habe dann auch erstmal festgestellt, wie ungleichberechtigt wir überhaupt sind. Und dann war das sozusagen der Startschuss zu gucken, wie kann ich es denn möglich machen, viel für mein Kind da zu sein, mich selber nicht aufzugeben und beruflich weiterzukommen. Und dann kamen ganz viele unterschiedliche Versuche.
Okay. Und wie sahen diese Versuche denn so aus? Weil ich glaube, viele spielen mit dem Gedanken, sich auch selbstständig zu machen. Ich habe jetzt gerade eben erst die Bindungsakademie gegründet und ganz viele Menschen sind jetzt bei mir und werden bei mir die Ausbildung auch machen, um sich neu zu orientieren. Du hast ja bestimmt auch ganz viel ausprobiert für dich.
Genau. Also ich habe, bevor ich das erste Kind bekommen habe, als Kommunikationstrainerin gearbeitet in der Automobilbranche. Und das sah so aus, dass ich montags morgens irgendwo hingefahren bin. Ich habe Seminare gegeben, so im Bereich Kommunikation, guter Umgang mit Reklamationen, wie gehe ich mit unzufriedenen Kunden um und ähnliches. Und dann bin ich freitags wiedergekommen. Das heißt, ich hatte sehr viel Reisebereitschaft. Und das war natürlich ein Problem, weil ich wollte jetzt nicht mehr so viel reisen. Und dann bin ich erstmal dort in der Anstellung geblieben und habe quasi mir diese Erlaubnis geholt, in Elternzeit selber was anderes zu erwerbsarbeiten und habe dann offline selbstständig gearbeitet, erstmal als Trainerin an der Uni und habe dort so Moderation, Kommunikationstrainings gegeben. Und das war für die Phase damals total gut, weil das waren dann so Blogseminare, Freitagnachmittag, Samstag. Da hat dann der Papa die Kleine übernommen und ich konnte dort hinfahren und habe auch pro Stunde relativ gutes Geld bekommen. Das ist im Trainingsbereich ja ganz schön sozusagen. Mhm. Das war aber dann auf lange Sicht unerfüllt, weil ich habe ja quasi alles gemacht und dann noch erwerbsgearbeitet und hatte gar kein Wochenende und hatte nie Zeit ohne Kind oder ohne Erwerbsarbeit. Das heißt, es war relativ anstrengend und wir haben dann auch nach 2 Jahren schon das zweite Kind bekommen. Also nach 1,5 Jahren war ich wieder schwanger. Dann sind wir noch umgezogen. Das ist auch so ganz klassisch, ne? Dann das Thema Eigentum oder Umzug kommt dann meistens nochmal dazu. Und dann wurde es immer, immer mehr. Und dann habe ich halt gemerkt, oh Gott, ich habe so viele To-Dos und ich war schon immer gut organisiert, aber irgendwie funktioniert das nicht. Und dann habe ich lange den Fehler bei mir gesucht und habe gedacht, okay, ich muss disziplinierter sein. Ich muss irgendwie besser die To-Dos abarbeiten. Ich muss irgendwie lernen, klarer Nein zu sagen. Und das ist der Teil, der auch stimmt. Also Nein sagen hat mega geholfen. Aber all die anderen Sachen haben gar nicht so sehr gestimmt, weil was ich da erkannt habe, ist, dass ich immer wieder geplant habe, als wären Dinge planbar. Also im Sinne von morgen erledige ich dies, übermorgen erledige ich das.
Und ich weiß, was du meinst. Du hattest so diese To-Dos im Kopf und dachtest, ja, das ist so wie vorher. Ja, die Dinge sind planbar, so wie ich das früher gemacht habe. Nur, dass natürlich das Leben mit Kindern nicht mehr planbar ist. Dieser kleine Denkfehler ist wahrscheinlich entstanden. Den haben ja ganz viele, weil es ja erstmal so eine Umstellung auch ist. Mit Kindern ist ja nichts planbar.
Genau, und dann habe ich gedacht, na gut, das ist nur im ersten Babyjahr so, dann hat die ihren festen Rhythmus und dann kann ich zum Beispiel, dann schläft die ja bestimmt 1,5 Stunden und dann kann ich ja in der Zeit was erledigen. Ne? Genau. So, aber dass auch Kinder nicht Mittagsschlaf machen oder nicht regelmäßig eine feste Stundenanzahl, sondern dann manchmal nur 10 Minuten schlafen oder man macht 1/2 Stunde Einschlafbegleitung mit oder, das war mir vorher nicht so klar. Und ich dachte auch im ersten Babyjahr noch, es pendelt sich so ein, das wird so kommen. Und es ist aber tatsächlich nie so gekommen.
Genau, darauf warten auch ganz viele, glaube ich, Mamas oder Papas, die dann denken, ja, irgendwann kommt die Routine und dann kann ich wieder so richtig loslegen und planen.
Genau. Und ich kann das schon mal vorwegnehmen, meine Älteste ist heute 12. Es kommt nie. Ich weiß, dass es bei manchen Familien irgendwie phasenweise mal so ist, aber ja auch nur phasenweise. Dann ändert sich der Rhythmus ja auch wieder oder dann ist das Kind krank oder dann sind Ferien oder dann hat die Kita zu wegen Rohrbruch oder das ist ja, du kannst es nicht planen und deswegen habe ich dann irgendwann später erkannt, so dieses klassische Plan, das bringt mich nicht weiter, das frustriert mich nur und ich brauche da ein anderes Tool. Und ich war ja dann in dieser Offline-Selbstständigkeit und habe aber auch gemerkt, boah, das geht auch ziemlich an die Substanz. Und ich habe mich dann ein paar Jahre später entschieden, in eine Festanstellung zu gehen, habe 3 volle Tage, 8 Stunden gearbeitet und bin in die IT-Branche als Quereinsteigerin rein. Und habe als Scrum Masterin gearbeitet. Und Scrum ist eine agile Methode, die ich bis dahin nicht kannte, die nämlich genau Lösungen hat, wenn etwas nicht planbar ist. Weil in der Softwareentwicklung haben sie ja lange Dinge erfunden sozusagen, die noch niemand erfunden hat, beziehungsweise funktioniert das ja heute noch so, aber inzwischen gibt es ja viel Software, die schon existiert. Das heißt, die haben etwas programmiert, was noch nie jemand vorher programmiert hat und deswegen konnten die nicht planen, dauert das 2 Jahre, bis die App fertig ist oder nicht. Hm. Und da gibt es sogenannte agile Methoden, die genau dir helfen, etwas zu planen, wenn alles unvorhersehbar ist. Und da hat es bei mir Klick gemacht, da dachte ich,
Und wie hast du dann deinen Alltag dann umstrukturiert?
Das ist ja wie in der Familie. Genau. Und dann habe ich angefangen, diese agilen Methoden auf den Familienalltag anzuwenden. Und das war der absolute Game Changer. Und das ist genau das, was ich heute auch weitergebe und was ich auch in dem Buch vermittle.
Und da bin ich jetzt gespannt. Diese agilen Methoden. Verrat uns doch mal mehr. Natürlich steht im Buch nochmal alles ganz ausführlich, nur wie kann man sich das wirklich im Alltag vorstellen? Was hast du konkret verändert, was du vorher anders gemacht hast?
Ja, also eine konkrete Sache, die ich verändert habe und die alle, die hier zuhören, sofort verändern können, ist, dass du erstmal alle Aufgaben und To-Dos sammelst und zwar an einem Ort. Was passiert ist, dass wir nicht alles sammeln, also nicht alles aufschreiben, sondern wir merken uns Dinge. Ja, wir bringen das Kind in die Kita, die Erzieherin sagt, ah, es fehlt noch eine Matschhose in Größe 98 und wir denken, ach ja, packe ich nachher ein, ich habe zu Hause noch eine liegen. Und dann merken wir uns das in unserem Kopf. Und es wäre per se gar nicht so dramatisch, sich sowas mal zu merken, nur du musst dir ja 100 solche Sachen am Tag merken, ne? Du musst die Windeln
einpacken. Und es kommt dir immer wieder, oh, das darf ich nicht vergessen, oh ja, da war ja was, die Matschhose.
Genau. Und dann fühlst du dich ja auch so wie die totale Versagermutter, wenn du dann mittags dein Kind abholst und du hast diese Hose nicht dabei. Mhm. Da denkst du dir so, nicht mal das kriege ich hin. Ne? Dann kriegen wir so selbstverurteilende Gedanken. Das heißt, wir schreiben alles auf, jedes To-Do. Das ist wichtig, weil dein Gehirn ist kein Sammelmedium, sondern das ist ja eher ein Verarbeitungsmedium. Wir verarbeiten, ist das gefährlich, ist das nicht, ist das wichtig, ist das nicht wichtig. Dafür ist das Gehirn da.
Und vor allem beim ersten Mal gleich aufschreiben. Also nur einmal daran denken und dann aufschreiben. Ich habe
sofort.
Die App, die heißt Remember the Milk, da kommt bei mir alles rein.
Ja, alles aufschreiben. Ja. Und genau, du brauchst dein Sammelmedium immer bei dir. Deswegen sind Apps eigentlich die beste Lösung. Du kannst es auch, es gibt auch welche, die analog arbeiten, die haben dann halt immer, ich arbeite mit Klebezetteln, komme ich gleich noch zu, die haben dann immer einen Stapel Klebezettel dabei. Das geht auch. Aber meistens ist das Handy eh immer dabei und deswegen ist das die beste Lösung. Und dann ist halt sozusagen nicht nur alles sammeln, sondern auch alles an einem Ort sammeln, weil was nämlich auch viele machen ist, sie haben unterschiedliche To-Do-Zettel, die sie aufschreiben, sie haben eine App, in der sie was aufschreiben und oft sind auch To-Dos im Outlook, im E-Mail-Postfach. Und dann ist es nämlich so, dass wenn du dann nämlich mal Zeit hast, etwas zu erledigen, du erst mal suchen musst, wo sind alle meine To-Dos, damit du dir einen Überblick verschaffen kannst. Und wenn deine To-Dos an 4 unterschiedlichen Stellen sind, hast du gar keinen Überblick. Ja, also es ist einfach schwierig. Und du brauchst dann auch so lange, dich zu organisieren. Also sagen wir mal, der Papa ist jetzt mit dem Kind irgendwie auf dem Spielplatz und schreibt, wir bleiben noch eine Stunde. Du denkst, toll, ich habe noch eine Stunde, ich habe Lust, was zu erledigen. Dann brauchst du erstmal eine Viertelstunde, um deine ganzen To-Dos zu sortieren, um dich dann zu entscheiden, was du machst. Dann gehst du vielleicht nochmal irgendwie einmal auf Toilette und dann ist schon wieder die Hälfte der Zeit weg. Ja. Und dann ärgerst du dich, dass du sozusagen die Zeit gar nicht für dich nutzen konntest. Weder bist du erholt, noch hast du irgendein To-Do erledigt.
Genau, oder du erledigst vielleicht nur die To-Dos, die du vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt entspannt erledigen könntest, weil du gar nicht in der Lage bist, das in der Kürze der Zeit zu priorisieren. Also das hilft mir zum Beispiel auch immer, dass ich immer in meinen sozusagen High-Intensity-Phasen, in denen ich sehr konzentriert sein kann, wirklich die schwierigsten To-Dos hinlege. Und ich auch genau dann weiß, ich nehme das von meiner Liste und dann packe ich das immer in die Phasen rein, wenn ich besonders konzentriert arbeiten kann und verteile mir das so auf meine Woche. Ist das auch ein Teil davon?
Genau, also ich habe ja die Kopf-frei-Methode entwickelt und da ist es auch so, dass du deine To-Dos sortierst und zwar auch nach, da brauche ich viel, ja irgendwie Kreatives, da brauche ich viel Konzentration und das sind so die, ich nenne die immer Dingel-Dangel-To-Dos, also so die du auch nebenbei machen kannst, ja. Also im Haushalt ist es zum Beispiel bei mir Wäsche zusammenlegen, das kann ich auch machen, wenn ein Kind um mich rumtüdelt, weil da brauche ich keine hohe Konzentration, dass das meine Socken sind und dass die Socken von meinem Kind sind, das kann ich unterscheiden, so, ne. Ja. Aber zum Beispiel eine neue Podcast-Episode skripten für meinen Podcast, da brauche ich schon Konzentration, da möchte ich auch kein Kind dabei haben am liebsten. Ne? Das mache ich in meiner Bürozeit und das ist dann ein To-Do, was ich mir zu einem anderen Zeitpunkt ziehe. Also es geht immer auch um deine verfügbare Energie in dem Moment, wo du ein To-Do abarbeitest.
Ja.
Genau, also es geht erstmal darum, alles aufschreiben und alles an einem Ort aufschreiben und dann.
Das war der erste wertvolle
Tipp. Das ist sozusagen.
Den werden wir gleich mal abspeichern.
Was jede, egal wo du gerade stehst, machen kannst, da brauchst du auch keine großen Methoden anwenden, nichts, sondern erstmal, dass du erstmal alles an einem Ort sammelst, so. Und dann ist das Zweite, womit ich arbeite, immer der sogenannte Nordstern. Du kannst es übersetzen auch mit Lebensvision, weil das größte Problem ist ja, dass wir zu viele To-Dos haben und dass wir sie schlecht priorisieren können. Und das liegt daran, dass uns oft gar nicht klar ist, was ist uns denn eigentlich wichtig? Und da kommen wir jetzt so zu der inneren Arbeit, was ich finde, die das Selbstmanagement einfach noch mal viel attraktiver macht, nämlich dir mal zu überlegen, wie möchtest du denn dein Leben haben und was ist dir eigentlich wichtig? Das heißt, wir arbeiten mit dem Nordstern und erarbeiten richtig Werte und auch so eine Art von idealem Leben. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie super abstrakt das super fancy Leben dir auszudenken, was du niemals erreichen wirst, sondern es geht eher darum, sich mal klar zu machen, okay, wenn ich jetzt in Rente wäre und ich würde zurückblicken auf die heutige Zeit in dem Alter, wo meine Kinder heute sind, welche Erinnerung möchte ich haben? Und da ist mir halt klar geworden, ich möchte mich nicht erinnern, wie wir zum Kindergarten gehetzt sind. Ich möchte mich nicht erinnern, wie wir uns mit den Hausaufgaben gestritten haben. Und ich möchte mich auch nicht irgendwie erinnern, wie ich immer völlig erschöpft abends auf dem Sofa lag und es ging nichts mehr. Ja. Sondern ich habe gedacht, boah, ich habe irgendwie Lust, mit meinen Kindern am See zu sitzen. Das ist zum Beispiel was, das erfüllt mich total. Ja, wir haben hier einen See eine halbe Stunde entfernt. Ja, da liebe ich es im Sommer, mit den Kindern hinzufahren. Ja, ich habe Lust auf Aktivitäten. Ich habe Lust, den vorzulesen. Ich liebe es vorzulesen. Auch den großen Kindern lese ich Harry Potter vor zum Beispiel. Ne?
Und genau, das oder war, es gibt vielleicht einfach wunderschöne Rituale, an die du dich vielleicht auch selbst erinnern kannst aus der eigenen Kindheit, die du vielleicht auch mit deinen Kindern erleben möchtest. Also ich denke da gerade an eine Methode aus der Bindungsakademie, die heißt Dein Traum wird Wahr-Methode. Und da machen wir das genau so, dass wir dann in der Methode wirklich von diesem Traum, der visualisiert ist, also von dem Nordstern, von dem du wahrscheinlich jetzt sprichst, zurückgehen und genau diese kleinen Geschichten schreiben, um auch ins Fühlen zu kommen, weil dadurch entsteht ja auch so eine wahnsinnige intrinsische Motivation, Dinge zu tun und auch danach zu leben. Und dann sind die To-Dos auch gar nicht mehr so schwer, weil ja von innen heraus diese Motivation dann kommt, dieses Ziel auch zu erreichen.
Ja, und so viele sind so getrieben im Sinne von guten Haushalt führen und der Garten muss gemacht werden und weiß ich nicht was alles. Aber wenn man sie fragt, so woran willst du dich erinnern, dann sagen die wenigsten, ach ja, der Garten war immer gemacht. Ja,
die Fenster sondern immer das, schön geputzt, immer alles perfekt, wenn Gäste genau. kamen. Da werden sich vor allem auch die Kinder nicht dran erinnern, sondern die werden sich eher an die gestresste Mama oder den gestressten Papa erinnern, weil immer alles so perfekt sein musste.
Ja, und oft ist es ja so, dass wir getrieben sind. Ja, wir sind geprägt von unseren Eltern oder auch von der Gesellschaft. Und da ist auch ein hoher Druck da. Also ich finde schon, man kann durchaus kritisieren, gesellschaftliche Normen, Politik und auch die Wirtschaft, wie sie auf berufstätige Mütter oder auf Mütter allgemein reagieren. Ja. Und gleichzeitig entscheide immer noch ich, wie sehr ich das an mich ranlasse und wie sehr ich damit umgehe. Und das ist der Hebel, den wir haben. Und das
die Eigenverantwortung, die immer auch in vielen Momenten viel Kraft kostet, genau.
Auf jeden Fall. Also ja. Das ist schon auch ein Weg, aber er ist so lohnenswert. Ne? Und das mit dem Nordstern ist letztendlich auch eine Form von einer agilen Methode. Du machst nämlich in den agilen Projekten eine Produktvision, eine Vision davon, was dein Produkt am Ende können kann. Also wenn wir sagen, wir wollen jetzt eine App entwickeln, ja, wo zum Beispiel Nachbarn sich gegenseitig Gartengeräte ausleihen können, ja, dann ist die Vision von, die kommunizieren miteinander, die lernen sich kennen, die tauschen Gartengeräte, deswegen musst du das Gartengerät weniger kaufen. All sowas steht dann in dieser Produktvision drinne. Und dann fängt das Team an zu arbeiten und guckt immer in kurzen, man nennt es Iterationen, also kurzen Phasen, das ist dann eine Woche bis maximal 4 Wochen, sind wir auf dem Weg, also entwickeln wir gerade ein Produkt, was diese Produktvision erfüllt. Und das machen die immer und immer wieder und feedbacken letztendlich die eigene Entwicklung des Produktes.
Und wenn genau wir das jetzt übertragen auf den Familienalltag?
Genau, wenn wir das jetzt genau übernehmen auf uns, heißt es, wir überlegen uns, was ist unsere Vision von unserem Alltag, ja, vor allem gerne Alltag, und gucken halt, was sind denn Elemente, die mir total wichtig sind und wie kann ich die in mein Leben reinbringen? Und es sind die kleinen Dinge. Also ich habe zum Beispiel ja gesagt, Vorlesen finde ich toll, ja. Das heißt, ich habe geguckt, wo in unserem Alltag passt gut Vorlesen. Wir hatten eh schon immer abends gelesen, aber es war dann eine Phase, wo die Kinder abends quengelig waren und nicht so gerne wollten und so weiter. Und dann haben wir angefangen, unser ganzes Abendritual vorzuziehen. Früher Abendbrot zu essen, den Ablauf anzupassen, sodass wir 30 Minuten Lesezeit jeden Abend haben. Und das sind dann die Dinge, die wir dann sozusagen proaktiv umplanen und dann einfach ausprobieren. Darum geht's dann nämlich, also wirklich auch mit den Kindern zu kommunizieren. Die waren zu dem Zeitpunkt dann im Kindergartenalter. Da haben wir noch nicht Harry Potter gelesen, aber noch andere Sachen gelesen. Und dann habe ich halt gesagt, ich möchte gerne mehr mit euch lesen. Habt ihr auch Lust? Wir gucken, wir gehen zur Bücherei, wir leihen uns Bücher aus, wir kuscheln uns da ins Bett. Also ich habe das attraktiv gemacht. Und das war dann auch eine totale Motivation, zum Beispiel den Schlafanzug anzuziehen, die Zähne zu putzen und so weiter. Mhm. Und dann habe ich das integriert. Und dann habe ich halt nach ein paar Wochen reflektiert, passt das gut, passt das nicht? Wir haben dann noch mal ein bisschen was am Zeitplan geändert. Es geht also immer wieder darum, offen zu sein und anzupassen. Und das ist genau das, was das Agile ausmacht. Wir planen nicht einmal und dann machen wir das, sondern wir überlegen uns, wie könnten wir diesen Nordstern erreichen oder ein Element des Nordsterns erreichen. Wir gehen immer in kleinen Schritten, nehmen erstmal ein Element, setzen es dann um und reflektieren es und passen es an. Und das ist das so Schöne.
Wunderbar. Das heißt, die Strategien können ja auch immer je nach Entwicklungsstand des Kindes, je nach Situation, der aktuellen Situation verändert werden. Und das ist, glaube ich, auch so entscheidend, immer wieder innezuhalten und sich immer wieder zu fragen, bin ich noch auf dem Weg dahin, also auf diesem Herzensweg auch, dass ich das Ganze auch selber nicht so als anstrengend empfinde. Weil das erlebe ich oft, dass wenn ich jetzt Mamas oder Papas begleite, dass ja alle ihr Bestes geben und natürlich allen gerecht werden möchten. Und was dann manchmal zu kurz kommt, ist dieses Mal hinspüren, was ist eigentlich bei mir? Macht mir das eigentlich auch Spaß, dieses Harry Potter Buch vorzulesen? Oder kostet mich das wieder eher Kraft? Also ich ermutige deswegen auch Eltern immer gerne, genau diese Rituale dann zu finden, die nicht nur meinem Kind was geben oder meinem Partner, sondern vielleicht kann ich mich auch über das Kuscheln entspannen und auch zur Ruhe kommen. Dann sind wir auch nicht immer in diesem Denken, ich mache immer nur für andere, sondern ich erfülle mir gleichzeitig auch mein eigenes Bedürfnis nach Verbindung, nach Austausch. Das finde ich auch so wunderbar, das zusammenzufinden, weil sonst entsteht auch oft so dieser Gedanke, oder das hört man ja auch oft, ja, man muss viel mehr Zeit ohne die Kinder verbringen. Mhm. Das finde ich so wichtig, eben auch zu schauen, wie schaffen wir es auch mit den Kindern gemeinsam in so einen entspannteren, ja, Quality-Time-Zustand zu kommen.
Ja, ich arbeite da immer super gerne mit auch einer, ich nenne das To-Relax-Liste. Ja, mhm. Also was sind so Sachen, die mich entspannen? Und das sind nämlich genau genommen zwei Listen. Einmal Aktivitäten für mich alleine, ja, mhm. also Badewanne, 5 Minuten Meditation, Spaziergang, solche Dinge. Mhm. Und dann eben auch eine Liste, was entspannt mich mit den Kindern? So, und da gerne 50 Dinge oder mehr aufschreiben, und das sind auch Listen, die kann man sich super gut irgendwie an die Pinnwand pinnen, weil dann kann man dann an so einem Nachmittag, wo man denkt so, boah, ist alles schon wieder anstrengend, einfach mal drauf gucken, und dann steht da sowas wie Fahrradtour, und dann kann man sagen, hey, komm Kiddies, wir machen jetzt einfach mal eine Radtour und schneiden uns einen Apfel auf und machen Picknick, so.
Genau, und die Kinder können vielleicht sogar mitentscheiden, das gefällt mir total an deiner Idee, weil sie vielleicht dann auch, wenn sie lesen können, selber nochmal schauen können, weil oft ist ja so in diesem Strudel, in diesem Stress, wenn vielleicht auch die Geschwister dann streiten oder es laut wird oder so, hilft natürlich so eine Liste, wo ich drauf gucken kann, auch als Sicherheit und Orientierung.
Ja, wir arbeiten ja viel auch mit Klebezetteln. Das heißt zum Beispiel, wenn wir Ferien haben, jetzt sind die Kinder ja schon ein bisschen älter, jetzt sind die 12, 10 und 4, dann machen wir immer Urlaubsideen oder Ferienideen, und eine Idee kommt auf einen Zettel. Die Großen schreiben tatsächlich und ich male dann immer irgendwas, damit die Vierjährige das auch erkennt. Und dann machen wir nämlich auch so, morgen haben wir einen Ferientag und haben noch nichts vor, habt ihr Lust, was zu machen? Und dann stellen sich alle vor diese Wand, das ist in der Küche, und gucken, und dann sprechen wir, wozu wir Lust haben, und dann, ja, tirieren wir das aus. Und das ist super gut auch für die Kinder. Und ich habe es tatsächlich aus der agilen Welt, weil man macht es auch in der agilen Welt mit analogen Klebezetteln an einer Wand, um die Teamfähigkeit zu fördern, um die Kommunikation zu fördern. Es hat einen großen Unterschied, ob du nur über etwas redest oder ob du da stehst und Zettel bewegst und hin und her priorisierst und sagst, okay, das, was uns wichtig ist, hängen wir nach oben, das, was weniger wichtig ist, nach unten. Ja. Und genau diese Elemente kannst du dann halt übernehmen, und es fördert total das Geschwisterverhalten, weil die dann nämlich sagen, ah ja, okay, du willst grillen, ich will zum See. Könnte man das kombinieren, oder machen wir, wie wird denn das Wetter? Dann gucken sie schon in die Wetter-App, die Große hat schon ein Handy. Also das ist, es fördert total auch so eine Selbstverantwortung und Organisation. Also,
und auch diese Kompromissfähigkeit, oder? Dass Kinder einfach in diesen Lösungsprozess mit einbezogen werden. Da lernen sie ja so viel auch über Sozialverhalten, auch vielleicht sich einzufühlen, dass jemand anders ein anderes Bedürfnis hat. Das ist ja auch so wichtig, dass Kinder lernen, dass vielleicht die Schwester was ganz anderes braucht am anderen Tag. Und vielleicht sagt, boah, da habe ich gar keinen Bock, weil ich brauche morgen einfach mal Ruhe. Und das finde ich auch wichtig, dass Kinder dann sagen können, nö, da will ich nicht, da ist eine Grenze, das möchte ich so nicht. Auch das finde ich dafür total wertvoll. Die Idee finde ich schön.
Ja, und also ich muss auch sagen, es fördert total das ein gutes Verhältnis und es ist auch so, dass es dann zu Konflikten kommt, genau. Aber wir dann auch gut durch den Konflikt durchgehen und gemeinsam Lösungen finden und es kann auch sein, dass wir dann eine Lösung finden, womit ein Kind nicht so ganz glücklich ist und auch das ist ja wichtig, also ich möchte es nicht idealisieren, es ist dann nicht so, dass kein Streit mehr da ist, aber es ist ein super Tool, um auch eine gute Streitkultur oder Konfliktlösungskultur zu entwickeln und ich nehme dann schnell auch die Haltung von der Moderatorin an. So und guck halt, wie kann ich unterstützen? Und das ist genau das, was ich als Scrum Masterin in Teams gemacht habe, nämlich diese Moderation. Und da kann ich mir super gut immer Dinge rüberziehen und einfach auch gute Fragen stellen, um den Kindern zu helfen, selber Lösungen zu finden.
Oh, an der Stelle können wir vielleicht ganz kurz einen Ticken tiefer gehen, denn genau diese Fragen sind, glaube ich, spannend. Gesetzt im Fall, die 14-Jährige sagt, ich will morgen nicht raus, ja, ich will morgen zocken oder was weiß ich was. Und ein anderes Kind sagt aber, nee, ich will morgen in den Zoo. Und dann stellst du gute Fragen, um auch einen Kompromiss zu finden. Und wichtig ist ja auch, diesen Konflikt zuzulassen und nicht zu denken, oh, es muss alles total harmonisch laufen. Weil genau in dem Konflikt steckt ja die Chance. Welche Fragen sind es denn zum Beispiel?
Also ich frage dann oft so nach Motto, warum willst du das machen? Was glaubst du, bringt dir das jetzt zum Beispiel morgen zu Hause zu bleiben und Medienzeit zu nehmen? Ne? Und dann kommt oft sowas wie, ich bin müde und kaputt. Oder ich will für mich sein, ne? So. Und dann können wir halt gucken, okay, müde und kaputt, was können wir denn machen, damit du fit und ausgeschlafen bist? Ah ja, ich könnte mal früh ins Bett gehen, ne? Die 12-Jährige darf in den Ferienzeiten durchaus länger wach bleiben, aber man könnte ja auch entscheiden, früher ins Bett zu gehen zum Beispiel, ne? Wenn sie das Bedürfnis hat nach Alleinzeit, dann sage ich, okay, wie wäre es denn, wenn du dann zu Hause bleibst, wenn du das Bedürfnis hast nach Alleinzeit und wir machen was ohne dich? Und manchmal kommt, ja, finde ich voll cool und manchmal kommt, ach nee, das ist ja unfair. Mhm. Und dann ist plötzlich eine Bereitschaft, da doch wieder mitzumachen. Und ich habe auch, und das ist wieder ein nächster Baustein, den wir brauchen aus meiner Sicht für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ich habe hier ein Netzwerk. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen ganzen Tagesausflug machen würde, könnte ich meine 12-Jährige alleine zu Hause lassen, weil ich habe einmal in der Nachbarschaft eine Familie, mit der wir sozusagen kooperieren und gegenseitig auf die Kinder aufpassen. Und ich habe eine Schwiegermutter, die 1 Kilometer entfernt wohnt. Das heißt, ich könnte ohne Probleme sagen, ich rufe die Oma an, ich frage, ob die die Mittagessen macht, dann kannst du da mit dem Fahrrad mittags rüberfahren, ne? Damit sie sozusagen nicht 10 Stunden alleine ist.
Setzt natürlich voraus, dass du auch in der Lage bist, diese Unterstützung anzunehmen, dann da anzurufen, dir selbst auch wert bist, unterstützt zu werden. Also ich habe auch nach wie vor noch ganz viele Eltern, die einfach sagen, ich traue mich gar nicht so richtig zu fragen oder ich will ja den anderen nicht zu viel sein. Das heißt, das finde ich auch immer ganz spannend, diese innere Arbeit mal hinzuschauen. Warum fällt es mir denn so schwer, vielleicht Hilfe in Anspruch zu nehmen, mir vielleicht auch dieses Netzwerk aufzubauen, weil ich vielleicht als Kind gelernt habe, ich bin immer zu viel oder ich darf vielleicht gar nicht um Hilfe fragen. Das geht ja dann manchmal ganz schön tief, weil ich glaube, ohne dieses Netzwerk, ohne das Annehmen von Unterstützung, ist es ganz, ganz schwierig, auch in so eine Leichtigkeit zu kommen, oder? Weil wir alleine zu schaffen mit Kindern, gerade mit 3 jetzt auch, ist es einfach unrealistisch.
Also genau das ist das, was mich so begeistert an meiner Arbeit, weil es ist so tief, ne? Also letztendlich, wenn du so das erste Mal auf meinen Instagram-Account kommst oder so, denkst du, okay, da geht's um Selbstmanagement, Zeitmanagement. Und das stimmt auch. Ich zeige dir genau, wie du deine To-Dos in den Griff kriegst und wie du deine Zeit so einteilen kannst, dass du auch Zeit hast für Quality Time, für Paarzeit, für dich. Und was dahinter liegt, ist eine tiefe innere Persönlichkeitsarbeit und Entwicklung. Genau. Und ich sage immer, es gibt nicht das eine Vereinbarkeitsrezept, aber es gibt Zutaten, an die wir alle bitte einmal denken dürfen. Ja. Und du entscheidest, wie viel du welcher Zutat in deine Vereinbarkeitssuppe reintust. So, das ist immer mein Bild. Und die Zutat Netzwerk, die muss sich jeder angucken, jede. Und wenn du kein Netzwerk hast, darfst du dich fragen, warum nicht? Und oft ist es nämlich dieses, sie haben gelernt, meistens schon in der Kindheit, sie dürfen keine Hilfe annehmen oder es ist schwach, sich Hilfe zu holen, ja.
Oder ich habe die ganze Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, das ist auch ganz häufig bei mir, was ich erlebe, dieses schon sehr, sehr früh viel zu viel Verantwortung übernommen, schon sehr, sehr früh viel zu überfordert gewesen. Also ich habe erlebt ganz oft, dass Kinder schon mit 8, 9 Jahren zuständig dafür waren, wie es ihren Geschwisterkindern geht, dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass es irgendwo schwerfällt und das dann erstmal zu erkennen, sich dafür ganz viel Empathie aufzugeben, zu sagen, hey, da hat mir als Kind wirklich was gefehlt und kein Wunder ist es deshalb schwer für mich Und da empfehle ich dann immer, sich auch mit Menschen zu umgeben, die sehr, sehr weich und liebevoll sind und die von Herzen gerne helfen. Also ich kenne jetzt viele Freundinnen zum Beispiel, die da zusammenhelfen und die sich dann immer gegenseitig auch wieder sagen, wie gerne sie sich gegenseitig helfen. Denn der Mensch hilft ja an sich total gern. Also so geht mir das zumindest. Ich bin total glücklich, wenn ich eine Freundin unterstützen kann und das Kind irgendwo hinbringen kann oder mal ein paar Stunden auf das Kind aufpassen kann. Das gibt mir selber was, weil ich ja gerne helfe. Und das vergessen viele Menschen, dass eigentlich alle Menschen sehr, sehr gerne unterstützen.
Ja, und ich finde auch gerade beim Thema Helfe und Hilfe annehmen, man darf einfach auch in kleinen Schritten starten. Wenn man das nicht gewohnt ist, auch viele sind es ja auch im beruflichen Kontext nicht gewohnt. Sie erledigen alle To-Dos und sagen auch, selbst wenn sie in einem Team sind, nicht, okay, ich habe heute viel oder ich habe gerade viel, ich nehme nichts weiter an. Ja, also so diese eigenen Grenzen setzen und sich selber auch gut einschätzen, ne, das da dürfen wir erlernen. Und ich habe das mit dieser Kinderbetreuungsunterstützung auch Stück für Stück für Stück gelernt. Jetzt ist natürlich mein Vorteil, dass meine Älteste 12 ist. Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, aber für mich war es auch ein Prozess und es ist genau wahr, was du sagst. Die anderen helfen gerne und ich helfe ja auch gerne. Und ganz ehrlich, wenn du 3 Kinder hast, ne, ob da ein Kind mehr bei dir ist oder nicht, ist total egal, beziehungsweise meistens ist es sogar noch gut, weil die Kinder durch ein neues Kind sozusagen auf neue Spielideen kommen. Das heißt, diese Kooperation mit meiner Nachbarin ist zum Beispiel, dass wir ganz oft auch ihr jüngstes Kind zu uns holen und sagen, hey, komm, ich passe mal 2 Stunden auf und dann spielen meine Kinder miteinander. Ich habe dadurch nicht wirklich mehr Arbeit, weil ich muss ja eh meine Jüngste mitbetreuen. Jetzt spielen die sogar zusammen in der Matschküche und ich kann nebenbei noch einen Kaffee trinken. Ja, ich muss nicht mitspielen sozusagen. Ja. Und das nächste Mal, wenn irgendwas ist, kann ich mein Kind dort abgeben. Und wir hatten das schon öfter so in Notsituationen, wo irgendwie mein Mann gerade beruflich 1 Stunde entfernt war und ich mit einem Kind in Notaufnahme ins Krankenhaus musste, dass ich einfach die anderen 2 Kinder bei der Nachbarin parken konnte. Ne? Mhm. Und sowas ist Gold wert. Da musst du nicht mit 3 Kindern in die Notaufnahme fahren oder musst nicht warten, bis der Mann 1 Stunde fährt, bis er zu Hause ist, sondern du kannst da einfach rübergehen und wenn jemand da ist, dann hast, also ne, das muss natürlich dann auch passen, aber es passt lustigerweise meistens, wenn eine von uns einen Notfall hat. Und das sind ja dann auch sogar ja richtige Kooperationen, ja, das ist so ein gegenseitiges Unterstützen.
Dass auch nicht dieses Schuldgefühl entsteht. Genau. Ich glaube, das passiert ja ganz häufig, dass viele dazu neigen, sie denken, oh, jetzt stehe ich in der Schuld der anderen Person, nur auch da lade ich dann immer ein, diese Verantwortung abzugeben für die Gefühle von anderen oder auch die anderen dürfen ja für sich selbst Grenzen zeigen. Also die Schwiegermutter darf Nein sagen, wenn es ihr zu viel wird. Ja. Und das auch klar zu kommunizieren, zu sagen, keine Ahnung, Mama, wenn dir das zu viel wird mit der Kinderbetreuung, dann ist es mir ganz wichtig, dass du Nein sagst, denn ich kann es nicht spüren. Also auch das nochmal klar zu kommunizieren, auch bei einer guten Freundin. Bitte, ich weiß, du sagst Nein, wenn es dir zu viel ist. Das ist ja auch etwas, was ich immer davor nochmal erwähnen kann, um mir selbst diesen Druck zu nehmen, jemand zu viel zu sein.
Ja, total. Also ich finde, es ist immer auch so dieses einmal selber klar zu haben, was sind meine Grenzen, was möchte ich machen und was nicht. Und dann lebe ich es ja meinen Kindern und den anderen vor. Und dann, wenn ich auch Nein sagen kann, das ist ja dann meistens, ist es ja dann auch noch schwer, selber Nein zu sagen. Aber das dürfen wir auch erlernen, ja. Nämlich ein Nein zu anderen ist ja auch immer ein Ja zu mir selber, dass ich meine Grenzen für mich bewahre und es meinen Kindern vorlebe. Dadurch können die besser Nein sagen. Dadurch können die selber ihre Grenzen setzen und ihre Bedürfnisse erfüllen. Und dann hat das auch so, das schwingt auch rüber auf dein Umfeld, ja. Also ich wohne hier super dörflich und das ist hier so gang und gäbe, dass man einfach mal so vorbeikommt, ohne dass man sich anmeldet. Das sind Dinge, die kannte ich vorher nicht. Und dann haben halt Leute geklingelt und haben irgendwie gesagt, ja, ich war irgendwie gerade in der Nähe und kann nicht reinkommen. Und dann habe ich gesagt, nein, passt gerade nicht, weil ich habe irgendwas anderes oder so. Und das habe ich sozusagen meinem Umfeld jetzt beigebracht, dass bei Caroline kann man nicht einfach so vorbeikommen. Bei Caroline schreibt man vorher eine WhatsApp oder man rechnet damit, man kommt vorbei und man kriegt auch ein Nein. Ja.
Das wird bei mir genau gleich ablaufen. Jetzt, weil ich ziehe da jetzt nämlich auch so ein bisschen aufs Land und ich weiß schon genau, wie das sein wird, weil da ist es einfach so. Das ist irgendwo ja auch ganz schön. Nur ich glaube, das ist so wichtig für sich, dann einzustehen und die Grenze zu zeigen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Tool, wenn wir auf diese Planbarkeit schauen, oder? Genau. Die in der Familie nicht möglich ist. Ja. Wenn wir da nochmal drauf zurückkommen, wir haben jetzt schon einige praktische Tipps, wie du schon gesagt hast, das Nein sagen, das Sammeln von Ideen auf Zetteln, dann sich da ganz klar strukturieren, alles auf einer Liste sammeln. Gibt es noch so unschlagbare Tipps, die einem ermöglichen, mehr Quality Time ins Familienleben zu bringen?
Ja, und zwar ist das Wichtigste, dass du deine Zeit in den Blick bekommst. Und das klingt immer ein bisschen unsexy, aber es lohnt sich so sehr. Schreibe eine Woche mit, was du tust. Also letztendlich wie so ein Stundenplan in der Schule. Es reicht so eine grobe Einteilung. Von 6 bis 8 ist irgendwie Aufstehen, Frühstück, Kinder in die Kita bringen. 8 bis 14 Uhr ist Erwerbsarbeitszeit. 14 bis 15 Uhr ist Kinder abholen. 15 bis 18 Uhr ist Kinderbetreuung. 18 bis 20 Uhr ist Abendbrot, Kinder ins Bett bringen. Zum Beispiel, ja, so ist zum Beispiel ein klassischer Ablauf. Und das mal eine Woche lang aufzuschreiben, für die, die unterschiedliche Wochen haben, also so Schichtarbeit zum Beispiel oder so, die müssen ein paar mehr Wochen aufschreiben, damit wir so einen Durchschnitt haben, damit wir sehen, wie sieht's da aus. Und danach guckst du mal, was alles in deiner Woche Platz hat und dann guckst du mal, ob alles drinne ist, was du brauchst und was dir wichtig ist. Und meistens fehlen Dinge. Meistens fehlen gar auch so essentielle Dinge, wie zum Beispiel Körperhygiene für mich selber. Also alleine duschen, mal die Haare machen, schminken oder was auch immer ich gerne machen möchte. Meistens ist das im Gewusel des morgendlichen Chaos in einer Familie. Ja, manche stehen auch früher auf und machen es dann, aber das ist zum Beispiel so ein Klassiker. Das alleine bringt ja schon Stress rein, je nachdem, wie deine Kinder drauf sind. Aber wenn ich alleine im Bad bin, bin ich immer entspannter, als wenn ich mit den Kindern da bin. Und das heißt nicht automatisch, dass du deine Kinder ausschließen musst, sondern du willst einfach gucken, wie ist dein Tagesablauf und wie ist der getaktet. Und wenn du die ganze Zeit unter Zeitdruck bist und die ganze Zeit noch mindestens ein Kind bei dir hast, auf das du achten musst, dann ist einfach dein Stresspegel höher. So.
Definitiv, weil du bist ja auch nicht dafür gemacht, ständig von allen Seiten eine Mama zu hören oder sonst was, während du dann noch was anderes tust. Also dieses Multitasking-Sein ist ja nur bedingt auch möglich. Ja.
Genau. Und ich sage mal, das ist so ein bisschen wie Tetris spielen, also diese Bausteine in diesem Spiel. Du kannst einfach mal gucken, passen alle Bausteine in deine Woche? Und meistens nein. Meistens fehlt Zeit zwischen den Übergängen. Also meistens haben wir Zeitdruck zur Kita bringen, beim Arbeitsplatz ankommen, vom Arbeitsplatz wegkommen. Das ist meistens viel zu eng getaktet, so dass ich nicht mal 5 Minuten irgendwie später Feierabend machen kann. Dann bin ich schon zu spät in der Kita. Das heißt, wir brauchen meistens mehr größere Pufferzeiten, was automatisch bedeutet, entweder weniger Erwerbsarbeitszeit oder mehr Kinderbetreuungszeit oder für Eltern in Elternschaften, also wo es Mama und Papa gibt, eine andere Aufteilung. Weil ganz oft ist es so, dass die Person, die Teilzeit erwerbsarbeitet, was meistens die Mutter ist, bringt und holt ab. Ja. Und das ist einfach, dann bist du nach vorne hin, hast du eine Deadline und nach hinten hin. Und das bringt einfach auch Druck rein. Das heißt, ja, wir können dann ganz pragmatisch so ein paar Dinge durchgehen.
Ja, was wie auch, zum Beispiel dann die Bringzeiten ändern, morgens sich diese Deadline rausnehmen. Das wäre ein Baustein, um sich da mehr Luft zu verschaffen. Was dazu ganz gut passt, ich habe immer diese Strategie mit vielen Eltern, diese 5 Minuten Zeit, sich nur für sich zu nehmen. Also wenn zum Beispiel jetzt die Erwerbstätigkeit startet und ich weiß, die Kinder sind jetzt in der Kita oder in der Schule und dann beginnt mein Tag, dann habe ich die Möglichkeit, sofort wie so eine Irre loszustarten oder zu sagen, hey, ich nehme mir jetzt diese 5 Minuten, starte mit einem Kaffee, schaue dabei vielleicht noch achtsam in die Baumkronen so ungefähr, ja. Einfach um erstmal für sich anzukommen, denn ich bin der festen Überzeugung, danach bin ich effektiver, weil ich mir erstmal noch einen Moment genommen habe, um bei mir anzukommen. Das ist ja auch oft so dieses Denken, nur weil ich viel tue, heißt es ja nicht, dass ich besonders effektiv oder effizient bin. Ja. Sondern oft hat es ja was damit zu tun, in welchem Zustand bin ich, während ich etwas tue. Und das habe ich total für mich gelernt, dass ich ganz häufig in diesem Aktionismus verfallen bin, dachte, viel, viel arbeiten heißt viel, viel Erfolg. Ja, das ist nicht zwingend so. Denn ich merke, wenn ich mir die Zeit dann nehme, diese 5 Minuten, kann ich danach wieder viel fokussierter und zügiger arbeiten. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht.
Ja, es ist tatsächlich Teil der Kopffrei-Methode. Ja. Und was da wichtig ist, ist, dass jede ihr Ritual findet. Also ich empfehle ein Übergangsritual auch für uns Eltern, ähnlich wie bei den Kindern. Ne? Wenn wir die in die Kita geben, gucken wir ja auch so, dass sie den guten Übergang haben, weil wir haben ja alle gelernt, wenn wir die einfach nur bei der Kita rausschmeißen, führt es meistens zu Dramen. Genau. Sondern wir begleiten das. Und wir dürfen auch uns selber begleiten. Also das ist ja das Schöne, letztendlich dürfen wir sozusagen uns behandeln, wie wir auch unsere Kinder behandeln wollen, ja.
Die inneren Kinder wollen das auch haben, genau.
Genau. Und deswegen empfehle ich ein Übergangsritual. Und das kann sein, dass für dich das Übergangsritual ist, du gehst zu Fuß von der Kita zu deinem Arbeitsplatz ohne Handy, nimmst dir vielleicht von zu Hause ein Coffee to go mit und genießt einfach den Weg, ja?
Da entspanne ich mich dann beim Zuhören, Caroline.
Ja, so da, zum Beispiel, ja. Und es kann aber auch anders aussehen. Mein Übergangsritual ist auch schon seit vielen Jahren so, dass ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder ich auch die Kleine in den Kindergarten gebracht habe, wir wechseln uns da ab, mein Mann und ich, deswegen ist auch jeder Tag aber so ein bisschen anders, dann mache ich mir meinen Kaffee, dann setze ich mich an meinem Schreibtisch oder im Sommer auf unsere Terrasse. Und dann nehme ich mir mein Journal und beantworte 3 Fragen. Ich wechsle die Journal, weil ich mag Abwechslung. Also ich habe da jetzt nicht das eine, aber es ist immer irgendeine Form von Dankbarkeitstagebuch. Ja. Wofür bin ich heute dankbar? Schreib 5 Dinge auf zum Beispiel, ja. Und dann trinke ich diesen Kaffee und ich fülle das aus. Das dauert, also das Ausfüllen dauert meistens keine 5 Minuten. Und danach erst mache ich meinen Laptop auf und ich habe vorher noch keine E-Mails konsumiert, keine WhatsApp-Nachrichten oder ähnliches, beziehungsweise es gibt so ein paar Ausnahmen. Ich gucke morgens in die Kindergarten-WhatsApp-Gruppe, falls irgendwas nicht stimmt sozusagen. Wir sind im Waldkindergarten, in der Elterninitiative, da ist immer mal, wir müssen nochmal Wasser mitbringen oder irgendwas, ja. Also das mache ich schon, aber ich sozusagen check sonst keine Nachrichten. Und dann sortiere ich meinen Kopf frei. Boah, das ist ja ein agiles Tool und wir arbeiten nicht mit Listen wie eine To-Do-Liste, sondern wir haben ein Board wie so Spalten nebeneinander. Und da gibt es einen gewissen Workflow, wo ich alles einmal durchsortiere. Das dauert, wenn ich das täglich mache, 2 Minuten. Und der Rieseneffekt ist, ich habe eine komplette Übersicht. Ich kriege sofort angezeigt, was hat Priorität, bin ich gerade im Beruflichen, bin ich im privaten Kontext, was steht jetzt an? Ich habe das alles so sortiert, dass es in konkreten Handlungsschritten formuliert ist. Das heißt, ich kann dann, wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Bürozeit starte, direkt mir ein To-Do ziehen. Und meistens ziehe ich mir nämlich eins der kreativen, konzentrationsstarken To-Dos, weil ich morgens besonders gut fokussiert arbeiten kann. Und dann starte ich damit. Und danach gucke ich noch einmal in meinen Kalender, ob irgendwas ansteht. Ne, nehme ich heute ein Podcast-Interview auf zum Beispiel, damit ich gucken kann, wie groß ist mein erstes Zeitfenster, um ein To-Do zu erledigen. Ja. Und diese Art von Vorgehen, also dieses irgendein Übergangsritual, dann To-Dos sortieren, dann in den Kalender gucken und noch keine E-Mails gelesen haben, den empfehle ich allen. Weil es dir total Fokus und innere Entspannung gibt. Und die meisten lesen schon morgens, die stehen auf, gehen auf Toilette und beim Pipi machen lesen die beruflichen E-Mails.
Genau.
Und dass ich dann gestresst bin, ist ja klar.
Da bist du ja auch geistig gar nicht mehr anwesend. Und dann dieser Rattenschwanz, wenn ich jetzt so von meiner entwicklungspsychologischen Seite komme, ja, und dann weiß ich ja, was bei den Kindern dann passiert. Du bist ja dann als Mama oder Papa abwesend und diese geistige Präsenz ist ja ganz entscheidend für die Kinder am Morgen, dass sie mitmachen können. Das heißt, wenn du gedanklich bei den E-Mails bist, von der Arbeit, spürt es dein Kind leider sofort und wird dann anfangen, sich den Bindungszwang anders zu füllen, indem es zum Beispiel sich nicht anziehen will, Hilfe beim Anziehen braucht, ja, sich verweigert mitzukommen. Das ist halt dann dieser Teufelskreis, der entsteht. Deswegen vielen Dank für diese wertvolle, klare Aussage. Dieses Präsenzsein am Morgen, auch gerade in diesem Übergangsmoment, ist für Kinder einfach auch so entscheidend, um mitmachen zu können und dadurch für die Leichtigkeit auch aller Eltern ein riesiges Geschenk.
Ja, und was ganz viele meiner Kundinnen dann sagen, Caroline, das geht bei mir nicht, weil ich bin zum Beispiel in einem Job mit Führungsposition oder da ist irgendwas Wichtiges und ich muss morgens E-Mails lesen. Ja. Und da sind wir wieder bei Persönlichkeitsentwicklung, wo ich immer frage, steht in deinem Arbeitsvertrag, dass du ab 6 Uhr E-Mails lesen musst? Ja. Nee, steht in keinem Arbeitsvertrag bisher, habe ich noch nicht entdeckt. So. Und dann musst du es auch nicht machen. Und wenn alle anderen das machen, dann sei du die Erste, die es nicht macht. Ich habe eine so gute Erfahrung damit gemacht. Als ich noch in Anstellung war, hatte ich ein berufliches Firmenhandy und ein privates Handy. Und meine private Nummer hatten nur 1-2 KollegInnen, aber sonst niemand. Und ich habe das wirklich erst angemacht, wenn ich, da hatte ich zum dem Zeitpunkt 2 Kinder, die 2 Kinder im Kindergarten abgeliefert habe. So. Und dann habe ich das angemacht, als ich dann noch auf dem Parkplatz stand und habe einmal geguckt. Dann waren dann schon die Teams-Nachrichten drin und so. Und habe einmal geguckt, ist irgendwas jetzt, sodass ich dann anrufe oder nicht. Und wenn ich dann vom Auto aus telefoniert habe, habe ich das, ich musste immer meine Zeit aufschreiben, habe ich das als Arbeitszeit eingerechnet. Ja. Und dann habe ich meine Überstunden aufgeschrieben und dann habe ich 3 Wochen in den Sommerferien freigenommen aufgrund von Überstunden.
Ja, das kann ich.
Und das, da sagen viele, ja, das geht bei mir nicht und so. Ja, das ging bei meinem Arbeitgeber auch nicht unbedingt, aber ich habe es einfach gemacht und es ist ja auch rechtlich mein Recht und meine KollegInnen fanden es total geil und haben es alle nachgemacht.
Ganz genau. Also, ich glaube auch, dass wir da so gut auf uns achten dürfen und auch dieser Wert, was wir dafür tun, auch also für einen Arbeitgeber zum Beispiel, einem so bewusst sein darf. Also ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, ihr wisst gar nicht, ja, wie wertvoll das ist, was ihr tut. Und deswegen liegt mir auch so viel daran, jetzt zum Beispiel gerade von der anderen Seite, auch als Arbeitgeberin, das zu uns zu unterstützen. Und ich sage auch zum Beispiel meinen Mitarbeitern immer, es ist liegt in eurer Kraft, euch da auch eigenverantwortlich um euch zu kümmern und zu sagen, das wird mir zu viel. Hier sage ich nein. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, auch nicht über die eigenen Grenzen zu gehen, weil ich ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle es gar nicht spüren kann. Das heißt, diese Grenze darf dann selbst sehr klar gezeigt werden. Und ja, das ist auch etwas, das kann ja keiner für den anderen machen. Also viele beschweren sich vielleicht auch über ihre Führungspersönlichkeiten oder ihre Chefs, weil sie, glaube ich, selber erwarten, dass der Chef die Grenzen setzt, die man vielleicht selbst nicht setzen kann. Das finde ich auch ganz spannend.
Ja, also ich lade immer ein, das alles also so ein bisschen wie so ein Menschenspiel zu betrachten, ja, wie so ein Gesellschaftsspiel und einfach auch mal zu gucken, so welche Rolle spielst du da und wem versuchst du gerade was zu erfüllen, ja, und sind wir wie so eine Spielfigur, die von anderen bewegt wird, von Umständen oder von anderen Menschen.
Ja.
Und deswegen sage ich immer, bei mir geht es auch bei Finde dein Mama-Konzept ganz viel darum, dass du die Architektin deines Hauses, deines Lebens wirst. Oder ich nehme auch gerne immer so, sei die Regisseurin deines Films. Ja,
also oder du die Gärtnerin des Gartens, wie wundervoll der wächst, wenn ja, du es selber gestaltest. Ja. Und dich kümmerst, dass das alles wirklich auch wachsen kann.
Ja, und Selbstmanagement ist ein super Einstieg dahin, ne? Weil wenn wir jetzt über all diese Dinge reden, das klingt ja auch boah, groß und mächtig und oh mein Gott, was muss ich da alles bedenken und so, ja? Und diese Grenzen am Arbeitsplatz zu setzen, zum Beispiel brauchst du ein gewisses Selbstbewusstsein für. Und das kannst du bekommen, zum Beispiel, indem du deine Zeit gut in den Blick bekommst, du dich gut managst. Ich habe angefangen, mich mit dieser agilen Methode am Arbeitsplatz zu organisieren. Und ich konnte dann immer ganz genau sagen, ich war so im Projektgeschäft, ja, ich habe unterschiedliche Kunden bedient. Und dann hieß es, okay, wir haben hier eine Anfrage, wer im Team kann das annehmen? Caroline, wie sind deine Kapazitäten? Und dann konnte ich ganz klar sagen, so, ich habe hier Projekt A, Projekt B, die gehen bis dann und dann. Ich schätze, ich kann es dir nicht genau sagen, weil das wäre gelogen. Wir können immer nur schätzen. Ungefähr so, so und so. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich einen halben Tag pro Woche und reicht das für das neue Projekt oder nicht? Und dann, nee, reicht eigentlich nicht, muss mehr sein. Kannst du es nicht noch reinquetschen, kommt ja dann, ne?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, kann ich, dann muss ich aber das andere Projekt abgeben. Wer könnte denn dieses Projekt übernehmen? Und ich hatte immer ein Projekt, das wollte keiner haben, weil ich sehr komplizierte Kunden waren. Und dann habe ich immer gesagt, ich gebe gerne dieses Projekt ab. Wer möchte es haben? Nee.
Wir machen es dann doch.
Wir finden eine andere Lösung.
Das für sich so klar zu sein, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das betrifft ja dann auch wieder den Familienalltag, wenn wir zum Beispiel vielleicht auch mal Nein sagen zu irgendwelchen Aktivitäten, wenn wir irgendwo eingeladen sind. Also da habe ich für mich auch gemerkt, ich darf einfach öfter sagen, das schaffen wir zeitlich nicht, weil, wie du schon sagst, dann die Dinge, die mir wichtig sind, nicht mehr erfüllt werden können. Und ich glaube, das hilft extrem mit deiner Methode, so habe ich das jetzt rausgehört, du hinterfragst ja immer wieder, bin ich noch auf meinem Herzensweg? Also wie du das so schön sagst, der Nordstern, oder?
Ja.
Habe ich den noch im Blick? Und immer wieder innezuhalten, da hilft es vielleicht auch, das finde ich eh noch spannend, mit dem Partner regelmäßig zu reflektieren, falls du in einer Partnerschaft lebst, weil du hast ja auch gesagt, du lebst dieses Modell 50-50. Können wir an der Stelle vielleicht noch einmal so deine wertvollsten Tipps hören, wie ihr das hinkriegt mit dieser Gleichberechtigung oder mit dieser gleichen Aufteilung von Aufgaben?
50-50 genau, also wir kommen
ist ja immer so eine grobe Pauschale, ja, das ist, 50-50 ist es ja nie, nur vielleicht hast du da Ideen für Paare, die da auch auf dem Weg sind.
Ja, also muss ich einmal ganz klar sagen, wir sind aus Versehen in dieses klassische Modell gerutscht von er arbeitet und ich mache die Kinder, ne? 2012 war das. Und wir waren beide überrascht, wie schnell wir da aus Versehen drinne waren. Das heißt, allein wenn du schon ein Jahr in Elternzeit gegangen bist und er die ganze Zeit erwerbsgearbeitet hat, seid ihr wahrscheinlich auch drinne. Und was dann immer wieder passiert ist, wenn dann sozusagen sie anfängt zu erwerbsarbeiten und man fängt an, sich das aufzuteilen, dass meistens dem Mann vorgeworfen wird, der kann das jetzt alles nicht so gut, ne? Der kann das Kind nicht ins Bett bringen, der kann morgens das Kind nicht anziehen, der zieht das Kind falsch an und weiß ich nicht was alles. Das heißt, mein erster Tipp ist wirklich, wenn möglich, je nachdem, wo du gerade stehst in der Elternschaft, von vornherein beide Eltern an dem Kind zu beteiligen. Also auch wenn du Vollzeit in Elternzeit bist, darf der andere das Kind anziehen, wickeln und ins Bett bringen, dann machst du es dir nach hinten hin viel einfacher.
Ja.
Und wenn du jetzt schon hinten bist und es noch nicht so gemacht hast, dann dürft ihr damit anfangen. Das heißt, oft ist sozusagen der erste Schritt erstmal, dass er eingearbeitet wird in den Familienalltag. Und ich benutze bewusst das Wort einarbeiten, weil diese Dinge sind theoretisch simpel. Ja, wie zieht man ein Kind an? Hat man schon eine Idee? Aber wir wissen ja auch alle, so einfach ist das manchmal gar nicht.
Nein, es braucht Übung, genau.
Und dann auch zu wissen, okay, mein Kind mag irgendwie keine Hosen mit Nähte und Jeans sind irgendwie blöd und dann liegt da aber die Jeans im Schrank, weil das hat die Schwiegermutter geschenkt, ja, und dann nimmt der Vater die Jeans und denkt, mein Gott, die sieht doch schön aus, die können wir mal anziehen und dann gibt's ein Riesendrama. Das sind so Sachen, da darf man den anderen einarbeiten und dann ist wirklich wichtig, trotzdem auf Augenhöhe zu bleiben, weil was dann nämlich oft passiert ist so, ich bin die Mutter, ich weiß, wie es geht, ich zeig dir, wie es läuft und das mag keiner von uns. Eine Elternschaft darf auf Augenhöhe sein, aber wir dürfen schon unsere Erfahrungen und unsere Expertenwissen ja dann in dem Moment, wir sind ja die Expertin für unser Kind geworden, weitergeben. Und das geht über Wochen und Monate. Das heißt, das Wichtigste ist erstmal, dass beide in die Abläufe des anderen reinkommen. Das bedeutet sowohl die Perspektive, ich nehme die Perspektive von meinem Mann an und er nimmt meine Perspektive von mir an. Ja. Und das ist sozusagen ein wichtiger Schritt, bevor ihr überhaupt irgendwas im Außen ändert. Mhm. So, das brauchen wir.
Ganz wichtig, was du angesprochen hast, die Augenhöhe und währenddessen nicht in so ein machtvolles Verhalten zu rutschen. Ich glaube, das fällt vielen in unserer Generation schwer, weil sie selbst als Kind häufig erlebt haben, dass mit Macht viel erreicht werden kann. Vielleicht wurden sie selber als Kind autoritär erzogen und geben das dann auch in der Paarbeziehung unbewusst weiter, weil sie dann jetzt als erwachsene Person diese Macht in diesem Bereich haben und dann das auch so ausgelebt wird. Und das ist ja wirklich total schädlich auch für die Qualität der Paarbeziehung, wenn einer so das Gefühl hat, ich werde hier hingestellt wie der größte Depp, der gar nichts checkt, ja, so ungefähr.
Genau.
Und dann auch immer wieder auch zu fragen, hey, ich würde es dir gerne erklären, weil mir fällt es so leicht, darf ich es dir erklären? Also auch da nicht zu sagen, so und so läuft es jetzt, so machen wir das, sondern auch gerne immer wieder einzuladen zu fragen, und dieses Ja des Partners oder der Partnerin abzuwarten, finde ich immer ganz entscheidend. Denn manchmal möchte vielleicht der Partner es auch einfach so auf seine Art und Weise ausprobieren und sagt, du, ich habe das schon mal gemacht, lass es auf meine Art, lass es mich auf meine Art machen. Auch das finde ich zum Beispiel total wichtig.
Genau. Also einerseits die Erfahrungswerte teilen und dann auch immer sagen, warum klappt das gut? Ne? Also warum ziehe ich die Leggings an? Weil Jeans ist zu fest, kann das Kind nicht gut klettern, ja? Weil wenn der andere dann nur weiß, diese Jeans nicht, nimmt er vielleicht eine andere. Also immer so, ne, dieses, warum mache ich das dahinter? Ja. Und dann andere Wege akzeptieren. Also gerade beim ins Bett bringen ist so meine Erfahrung, das machen Männer irgendwie anders als Frauen. Ich weiß, ich bediene damit jetzt Klischees. Aber das ist auch in Ordnung. So, und dann den anderen auch seine Erfahrung machen lassen. Und das geht sogar meistens am besten, wenn die Frau dann gar nicht da ist. Also gerade wenn es so ins Bettgeh-Ritual geht. Ich bin damals, als wir das umgelernt haben, sozusagen, bin ich immer zweimal die Woche abends zum Sport gegangen, genau in der Schlafenszeit.
Nur so, weil dann kann ja auch der Mann dieses Zutrauen entwickeln und fühlt sich auch nicht beobachtet. Kann ja auch die Frau sein, je nachdem. Nur das finde ich auch ganz wichtig, dieses Zumuten, weil oft höre ich auch von den Vätern dann, ich fühle mich so beobachtet und bin dann total angespannt, weil ich denke, ich mache einen Fehler und das passiert dann eben nicht, wenn die Mama das Haus verlassen hat. Und das fällt vielen Frauen natürlich schwer, weil sie Sorge haben, dem Kind kann es nicht gut gehen. Das bedeutet auch manchmal diese Unsicherheit auszuhalten, wenn ihr wirklich eine Veränderung möchtet. Ja. Was ich jetzt noch ganz spannend finde, Caroline, wie habt ihr es dann geschafft, wieder umzuswitchen? Also es war erst so und dann habt ihr angefangen, wahrscheinlich hast du angefangen, deinen Mann einzuarbeiten. Und wie habt ihr dann diesen Switch hinbekommen? Wie lebt ihr das jetzt?
Also wir haben viel kommuniziert und uns überlegt, was ist unser Nordstern? Und da war halt klar, ich möchte gerne mehr erwerbsarbeiten und trotzdem viel für die Kinder da sein. Und mein Mann hatte auch den Wunsch, mehr für die Kinder da zu sein, weil der ja natürlich auch gemerkt hat, wenn er 40 Stunden plus Fahrzeit aus dem Haus ist, hat er relativ wenig, ne? Mhm. Und das ist auch die Basis, die wir hatten. Ich werde ganz oft gefragt, wie hast du deinen Mann dazu bekommen? Weil ich habe auch Frauen in der Community, wo der Mann sagt, nee, wieso, wir haben ja abgemacht, du machst die Kinder, ich arbeite, ich will da jetzt gar nichts dran ändern. Auch da hast du nochmal Stellschrauben, die du drehen kannst, weil das kann man auch immer noch ändern, aber bei uns war die Basis von vornherein, dass mein Mann auch Lust hatte, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen und er auch gesehen hat, dass es mir nicht gut tut, ausschließlich mich allein um die Kinder zu kümmern. Und dann sind wir auch da Schritt für Schritt für Schritt gegangen. Das heißt, wir haben dann entschieden, okay, mein Mann übernimmt die Kinder am Wochenende und ich erwerbsarbeite am Wochenende. Ich habe dann Trainings gegeben an der Uni und bin da dann immer in diese Blog-Seminare gegangen. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich würde gerne sogar noch mehr in der Woche arbeiten, weil sonst ist es ja so, dass ich in der Woche die Kinder habe, am Wochenende arbeite und ich habe irgendwie, haben wir nicht mehr Familienzeit wirklich miteinander.
Da habe ich mir jetzt gleich gedacht, das war sicher auch anstrengend für dich. Ja.
Genau. Das heißt, ne, immer wieder auch mich selber reflektiert und das kommuniziert. Und übrigens auch nicht mit, ich habe die Lösung und wir müssen das jetzt so machen, sondern einfach gesagt, so mir fehlt Familienzeit. So. Ja. Dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, wir sind so sehr in diesem Organisationsstrudel drinne, wir leben gar keine aktive Partnerschaft mehr, wir sind nur noch in Elternschaft. Dann haben wir überlegt, wie können wir denn wieder Partnerschaft einladen? So. Und dann, da haben wir angefangen, Hilfesysteme aufzubauen. Dann haben wir geguckt, okay, können die Kinder zur Schwiegermutter, die hatte Lust und Zeit. Es war aber auch eine Einarbeitung über Wochen und Monate, bis unsere Kinder dann da mal geschlafen haben. Ja, da hatten wir schon zwei Kinder zu dem Zeitpunkt. Haben wir beim dritten gleich von vornherein ganz anders gemacht. Ja. Gleich die Oma mit angebunden.
Ja.
Das ist ja das Gute, wenn man mehrere hat.
Die Erziehungserfahrungen, davon profitieren die späteren Kinder. Das zeigt auch die Forschung. Ja. Ja.
Genau, gleich an die Oma gewöhnen. Ja. Genau, und auch das sind übrigens ganz pragmatische Entscheidungen. Wir haben dann auch mit der Schwangerschaft des zweiten Kindes entschieden, in die Nähe meiner Schwiegereltern zu ziehen. Wir wollten umziehen und haben dann gezielt in der Region gewohnt. Also wir haben auch wirklich sehr pragmatische Entscheidungen getroffen und das dann dahingehend aufgebaut. Und so sind wir sozusagen immer mehr hingekommen, dass wir die Elternschaft verändert haben. Und der Riesen-Game-Changer war meine berufliche Entwicklung, weil es war bei mir so, wie bei ganz vielen anderen auch, mein Mann hat deutlich mehr Gehalt verdient als ich. Mhm. Und deswegen konnten wir nicht einfach sagen, okay, pass auf, wir arbeiten jetzt beide 30 Stunden und dann kommt das hin. Dann hätten wir sehr viel weniger Geld zur Verfügung gehabt. Und das wollten wir nicht. Ne? Man hat ja ein gewisses Lebensstandard dann auch so. Und das heißt, ich habe mich beruflich entwickelt und damals in der Anstellung als Scrum Masterin und Agile Coach habe ich schon auch was verdient, aber deutlich weniger als er. Und auf dieser Position wäre es niemals möglich gewesen, auf sein Gehalt hochzukommen.
Ja.
Und das war damals dann schon so, gehe ich jetzt berufliche Schritte nur, um mehr Geld zu verdienen, ist irgendwie auch blöd, weil ich war damals sehr glücklich bei dieser Anstellung. Mhm. Und wir haben immer wieder überlegt, okay, wie können wir es möglich machen? Und dann hat mein Mann erstmal von 40 auf 35 Stunden reduziert. Und dann hat er irgendwann auf, ich glaube, was waren es denn dann, 32. Also wir sind wirklich kleine Schritte gegangen. Und ich habe immer geguckt, okay, was kann ich beruflich noch tun? Und das war nachher übrigens mit ein Grund, warum ich in die Vollzeit Selbstständigkeit dann gegangen bin, weil ich mit der Selbstständigkeit sehr viel mehr Geld mache als damals mit der Anstellung. Und ich habe aber dann noch einmal den Arbeitsplatz gewechselt. Ist auch eine mega schöne Geschichte, weil da hatte ich drei Kinder zu dem Zeitpunkt schon. Die jüngste war eins. Und ich habe mich auf 10 Stellen beworben, hatte 6 Einladungen zum Vorstellungsgespräch und hatte 3 Zusagen. Und viele sagen ja immer, Mütter, ne, sind nichts für den Arbeitsmarkt. Und das habe ich damals nach dem ersten Kind auch gedacht. Aber diese ganze Arbeit mit meinem Selbstbewusstsein, mit meinem Management, meiner To-Dos, mit meiner Klarheit, ich konnte einfach mega überzeugen. Und da bin ich schon krass im Gehalt gestiegen. Da waren wir dann gleich auf, beziehungsweise ich hatte da schon dann ein bisschen mehr Geld als er. Und dann haben wir gleich sofort die Konsequenz gezogen und haben gesagt, okay, und dann geht er jetzt in Elternzeit.
Der eine. Das heißt, ihr habt einfach alles einmal rumgerissen und das hatte ganz viel einfach mit deiner Entwicklung zu tun. Und ich glaube, was wir aus deiner Geschichte wirklich erziehen können, ist dieses auch mutig zu sein, sich etwas zu trauen, sich zuzutrauen, Dinge zu verändern, dass sich das dahingehend verbessern kann. Ja, vielen Dank auch fürs Teilen deiner Geschichte, Caroline.
Gerne.
Oh, ich merke, ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Jetzt ist ja deine wundervolle Methode in einem Buch zusammengefasst, oder? Alle, die dein Buch jetzt kaufen, die können genau mit dieser Methode arbeiten. Wärst du denn bereit, noch kurz dein Buch vorzustellen?
Ja, super gerne. Also das Buch heißt Die Kopffrei-Methode, mehr schaffen, weniger tun und ist im Kösel Verlag erschienen, also am 28.08.24. Und du erfährst ganz konkret, wie du deine To-Dos sammelst, wie du sie über das Kopffreiboard, also diese agile Methode, führen kannst und wie du dann vor allem auch den Fokus auf das hast, was du erledigt hast und nicht auf das, was du nicht erledigt hast. Ja, also es ist wirklich eine Methode, die dir vermittelt wird, auch die zu mehr Lebenszufriedenheit führt, weil du nicht mehr das Gefühl hast von, ich muss mich ständig mehr selbst optimieren, sondern die Idee ist, du optimierst deinen Umgang mit deinen To-Dos, um dann mehr Zeit zu haben, zum Beispiel für Qualitätszeit mit den Kindern. Mhm. Kannst du auch super gerne für dich zur Entspannung nutzen oder für Paarzeit oder für ein Hobby. Das ist völlig dir überlassen. Und wir arbeiten genau da drin mit dem Nordstern. Und es ist alles sehr praktisch geschrieben mit vielen Erfahrungsberichten. Ich habe ein paar Sketchnotes gemalt. Ich habe ja früher Flipcharts gestaltet in der Anstellung und habe das alles nochmal schön visualisiert. Also ich finde, es ist optisch auch sehr schön geworden.
So
und genau. Ja, okay. Das alles
das heißt,
findest du da
drin. Ich
habe auch
Listen drin, womit ich arbeiten kann. Ich kann die Methode direkt umsetzen für mich im Alltag. Ich glaube, das ist nochmal wertvoll. Und das Buch ist jetzt schon vorbestellbar, richtig?
Richtig.
Okay, der Link kommt natürlich in die Shownotes, Caroline. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg beim Buchlaunch. Ich glaube, alle, die zugehört haben, wollen unbedingt dein Buch haben. Ich freue mich schon so drauf, wenn es endlich bei mir ankommt. Ich glaube, wir hätten stundenlang weiterreden können, Caroline. Tausend Dank für deinen wertvollen Input und vor allem auch die wertvollen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Danke, dass du da warst.
Sehr gern, hat mir viel Spaß gemacht.
Ich habe abschließend für alle noch ein großes Geschenk, ein neues Geschenk für euch. Es passt auch wunderbar zum Thema, denn ich habe gerade ganz aktuell einen Wochenplan, einen bedürfnisorientierten Wochenplan für 0 Euro für euch gestaltet. Ihr könnt euch den einfach über den Link unten in den Shownotes runterladen. Und zwar helfe ich euch in diesem Wochenplan, durch diesen Wochenplan, so viele Bedürfnisse wie möglich im Familienalltag zu erfüllen. Und es gibt auch noch einen Bonus obendrauf, einen Tagesplan für Kinder, für Tage, die sehr unstrukturiert oft noch sind, wie zum Beispiel Ferientage oder Wochenendtage. Und da helfe ich dir auch durch konkrete Strategien, dass euer Alltag bedürfnisorientiert wird. Einfach auf den Link klicken und dir den Wochenplan für 0 Euro sichern. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!